Herzlich willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager.
Mein heutiger Gast ist Michael Schottenberg. Ich freue mich sehr. Er ist bekannt als charismatischer Schauspieler, Regisseur und Autor. Der als ehemaliger Direktor des Wiener Volkstheaters Bühnen eroberte und nun als Reiseschriftsteller in Büchern wie in seinem letzten, in 66 Geschichten um die Welt, für uns als Leser und Leserinnen ferne Kulturen wirklich lebendig macht. Ich möchte am Anfang sagen, er hat natürlich viele Bücher geschrieben und wir machen jetzt auch keine Buchbesprechung in dem Sinn, aber eine absolute Leseempfehlung. Michael Schottenberg in 66 Geschichten um die Welt, erschienen im Amalthea Verlag. Bevor wir jetzt gleich einsteigen, möchte ich schon fragen, die Leidenschaft fürs Reisen, wie ist das gekommen? Als Theaterdirektor hat man ja nicht viel Zeit. Sie sind auch ein Schauspieler. Sie waren immer sehr umtriebig, haben wahnsinnig viel gemacht. War da immer die Leidenschaft fürs Reisen da oder ist das etwas, das dann erst später gekommen ist?
Erstmal vielen herzlichen Dank für die Ehre der Einladung.
Sehr gerne.
Care verfolge ich natürlich lange schon und ich finde großartig, was sich eine Arbeit weltweit leisten. Die Reise hat mich immer schon begleitet, auch in meinem Beruf. Eigentlich ist jede Inszenierung, jede Rolle auch eine Reise ins Ungewisse. Man wusste zwar den Beginn, man wusste aber nicht das Ende. Wann es rauskommt, wie es rauskommt, ob es rauskommt, das Stück. Mhm. Oder wusste man nie. Also hat mich Reisen ein Leben lang begleitet, abgesehen davon, dass ich natürlich in den Theaterferien nie Theater gespielt habe, sondern gereist bin. Allerdings als Tourist, nicht als Reisender. Und das ist wohl ein Unterschied. Das Reisen hat deswegen eine große Faszination immer gehabt, für mich, weil ich neugierig war. Das musste ich berufsmäßig auch sein. Aber diese Neugier und die Lust, Geschichten zu erzählen, die begleitet mich eigentlich ein Leben lang und waren vielleicht auch der Antrieb zu meiner Berufswahl.
Bleiben wir doch gleich bei der Unterscheidung zwischen Tourist und Reisender. Wo würden Sie die denn treffen, Herr Schottenberg?
Ich glaube, dass der Tourist immer, wohin immer er unterwegs ist und hoffentlich auch ankommt, sein Zuhause wieder sehen, wieder treffen will. Er möchte eigentlich nicht überrascht werden. Er möchte wissen, wo er ankommt, wie es dort ausschaut und möchte bestätigt werden. Der Reisende ist glücklich, wenn die Welt auf den Kopf gestellt ist, wenn es ganz anders ist, als er sich's vorstellt und er in ein Abenteuer abtaucht. Ich glaube, das ist der elementare Unterschied.
Also durchaus die Lust am Fremden und sich auch wirklich darauf einlassen?
Ja, auch mit allem Risiko natürlich. Die Neugierde, Neues zu erleben, hat mich letztendlich auch dazu bewogen, meinen alten Beruf, unter Anführungszeichen, den ich 45 Jahre lang ausgeübt habe, zu verlassen und in etwas Neues überzuwechseln. Etwas, das ich nicht gekonnt habe. Nicht, dass ich Regisseur oder Schauspiel gekonnt habe. Das kann man nicht können. Man versucht es jedes Mal aufs Neue. Oft genug misslingt es. Aber es waren für mich ausgetretene Pfade. Das Reisen war für mich, so wie ich es ab diesem Zeitpunkt gemacht habe, neu.
Also ein bisschen off the beaten track, würden wir international sagen.
Das würden wir so ähnlich beschreiben, ja. Ich habe eine Lust, das zu machen, was ich nicht kann und schrecke davor zurück, das zu machen, was vielleicht eine Wiederholung der Wiederholung ist.
Das ist eigentlich ein tolles Privileg, das Sie da ausleben, oder?
Nein, das ist ein Risiko. Es ist auch ein Privileg, ja. Ich war mein Leben lang selbstständig. Mhm. Auch als Direktor ist man für sich selbst ständig verantwortlich. Aber ja, ich wähle die Unsicherheit lieber als die Sicherheit. Und das gibt mir das Gefühl erst das, der Sicherheit.
Sprechen wir über Ihr, ich glaube, es ist das neueste Buch, oder?
Ja.
Ist jetzt auch auf der Buch Wien, habe ich gesehen, ja. Sehr präsent. in 66 Geschichten um die Welt. Ich meine das gar nicht negativ, wenn ich sage, ich habe es ein bisschen auch als Bilderbuch für Erwachsene empfunden, weil es ist wahnsinnig schön illustriert. Man sieht wirklich farbenprächtige, schöne Aufnahmen aus der ganzen Welt. Und was mir persönlich, das ist natürlich eine höchst subjektive Sache, sehr gut gefallen hat, dass die Geschichten wirklich kurz und knackig sind. Das muss man einmal schaffen, dass man auf 2-3 Seiten ein Reiseerlebnis mit praktischen Tipps verbindet. Und das Beste fast ist, dass man einen QR-Code bei jeder Geschichte hat. Wenn man den einscannt, dann liest einem der Michael Schottenberg persönlich die Geschichte vor. Also das ist wirklich ein kreatives Reisebuch. Die Idee dazu war natürlich Ihre, oder? Dass man das so macht.
Das war meine, ja, und ich wollte es lange schon tun, weil die Verbindung zwischen mir als Schauspieler, als ehemaligen Schauspieler, als gelernten Schauspieler und die des Autors hat sich ja eigentlich angeboten. Und ich bin glücklich, dass das jetzt endlich so realisiert wurde. Das ist schön, dass Sie das, oder wie Sie es beschrieben haben, ja, es sollen kurze Eindrücke von Ländern, von Gegenden, von Städten, auch von Menschen sein. Und ich bin nicht auf Sehenswürdigkeiten aus. Das interessiert mich schon auch, aber das steht in jedem anderen Reiseführer auch. Es ist ja kein Reiseführer, es ist ein Geschichtenbuch und ich versuche die Länder und die Menschen zu treffen und ihre Geschichten zu erzählen und erzähle ein Land in wenigen Worten, so wie es vielleicht ein Maler beschreiben würde oder ein Fotograf, jedenfalls ein sinnlicher Mensch und nicht ein wissensdurstiger Mensch. Das bin ich sowieso, aber meine Art zu reisen und meine Art zu beschreiben ist einfach in Bildern, halt mit Worten. Und ich versuche, die Bilder, die ich übrigens alle, die Fotos selbst gemacht habe, zu umgehen, indem ich es literarisch so schildere, dass die Menschen auch bei meinen Lesungen eigentlich mit sehr, sehr vielen bunten Bildern im Kopf und in der Vorstellung nach Hause gehen. Und das, finde ich, reizt mich und das fordert mich heraus, es literarisch zu beschreiben und es nicht abzubilden.
Das ist Ihnen absolut gelungen, zumindest was meine Leserschaft betrifft. Jetzt haben Sie gesagt, als ehemaliger Schauspieler, Sie haben ein bisschen gezögert, ich habe 17 Jahre lang mit dem Karl-Heinz Böhm sehr eng zusammengearbeitet und der hat immer gesagt, na, ich bin ein Schauspieler und ich bleibe ein Schauspieler und ich mache das immer und ich kann es gar nicht ablegen und das hilft mir jetzt bei der Arbeit, die er mit seiner Organisation in Äthiopien gemacht hat. Also der hat das eigentlich vorangestellt, der hat immer gesagt, ich bin ein Schauspieler und deshalb mache ich das so. Deshalb habe ich jetzt, wie Sie gezögert haben und gesagt haben, ehemaliger Schauspieler, da muss ich natürlich nachfragen. Ist das nicht vielleicht etwas, das einem hilft, so ein Reisemosaik nicht nur zu erleben, sondern auch so darzustellen, dass ein breites Publikum, weil das Buch ist eindeutig für ein breites Publikum geschrieben, was damit anfangen kann, hilft einem das denn nicht, dass man Schauspieler ist und Regisseur?
Ja, jeder Mensch, der durchs Leben geht, wo erst mal schnell, dann vielleicht ein bisschen langsamer, hat einen Rucksack umgehängt. Und da drin befinden sich viele kostbare Dinge. Dinge, die schön sind, Dinge, die weniger schön waren. Aber immerhin ist es die Erfahrung, die einen Menschen prägt, auch weiterhin. Und ich war Schauspieler, ich bin's nicht mehr, ich trete nirgends mehr auf, ich übe diesen Beruf nicht mehr auf, einfach weil mir die Erotik gefehlt hat, der Sex gefehlt hat. Ich habe alles gemacht, ich habe natürlich nicht alle Rollen gespielt, aber das ist auch uninteressant. Ich habe viele gespielt und manchmal habe ich mich wohlgefühlt und sehr oft nicht wohlgefühlt. Und das war auch als Regisseur so und ich wollte diesen Beruf tatsächlich nicht mehr ausüben. Ich habe es gut sein lassen. Es war ja gut. Und ich bin ins Leben hinausgegangen mit 63 Jahren, habe nicht gewusst, wo ich landen werde und war absolut glücklich und mir ist nichts abgegangen. Ich bin, glaube ich, einer der wenigen Schauspieler, der Bühnenmenschen, die das aushalten. Ich habe mich gefreut darauf, es nicht mehr auszuüben. Nicht, weil ich so unglücklich war und nichts verdient habe, im Gegenteil. Ich habe mein Leben gut finanziert und war glücklich dabei, sozusagen. Aber es hat mich nicht mehr gefreut. Das darf man ja auch irgendwann einmal behaupten. Und dann habe ich mich etwas anderem zugewandt. Und ja, die Zeit als Regisseur und als Schauspieler kann ich nicht verleugnen. Ich lese sehr, sehr gerne. Ich bin ein theatralischer Mensch. Ich sehe meine Erlebnisse in der Welt auch theatralisch. Ich weiß genau, wo es dramaturgisch richtig ist, einzusteigen bei einer Geschichte, wo ich wieder aussteige. Ich weiß, wie man Spannung aufbaut. Ich kann das alles sozusagen. Und das verwende ich halt jetzt in einem völlig anderen Genre, in einem anderen Teil meiner Wahrnehmung.
Wo Sie sicher auch sehr vielen Menschen Freude damit machen und auch vielen, die vielleicht nicht die Möglichkeit haben, das alles aus erster Hand vor Ort zu sehen, wirklich einen echten Eindruck vermitteln können. Wenn ich das an der Stelle sagen darf, ich habe das Volkstheater unter Ihrer Direktion sehr gerne besucht und sehr geschätzt. Ja, ich glaube, das teile ich mit vielen anderen Wienerinnen und Wienern, wenn ich das da nur anmerken darf.
Danke, dass Sie das sagen. Das freut mich natürlich sehr.
Jetzt ist Ihr Buch kein Geschichtenbuch, weil es sind ja wahre Begebenheiten, wahre Erlebnisse. Können Sie, Sie wissen ja die Themen von Care, da geht es um Armut, um Klimawandel, um Frauen und Mädchen. Das ist ganz, ganz wichtig in unserer humanitären Arbeit. Und teilweise finden die Geschichten oder ihre Erlebnisse natürlich auch in Ländern statt, in denen durchaus auch Care arbeitet und Projekte macht. Wie geht's Ihnen ganz persönlich damit, wenn Sie dann eintauchen und wirklich teilweise auch diese blanke Armut sehen oder vielleicht auch Dinge, die einen wirklich schrecken oder verzweifeln lassen? Wie gehen Sie damit ganz persönlich um?
Ja, man kann es nicht ausblenden und man soll es ja auch gar nicht ausblenden. Natürlich wird man permanent konfrontiert, wenn man in Ländern wie Südostasien unterwegs ist, wo die Touristik, die Infrastruktur, die Technik durch den Plafond schießt, aber die Armut oder die Spanne zwischen Armut und Reichtum extrem aufklafft. Mhm. Bei uns ja, aber dort ist es noch viel, viel, viel sichtbarer, weil sich die Menschen ja nicht hinter Mauern verschanzen und verstecken, sondern weil sie ja teilweise eben auf der Straße leben, gar nicht so sehr aus Armut, sondern aus kulturellem Background. Und Indien ist da wahrscheinlich der Vorreiter des Erschreckens, denn die Kultur dort ist eine so andere, dass man tatsächlich den Atem anhält, wenn man dieses Land erstmals besucht und erst wirklich einige Zeit braucht, um auch die Schönheiten, nicht nur die Schrecken, die auch vielleicht gesellschaftlichen Schrecken, sondern die Schönheit des Landes zu entdecken. Ja, wie gehe ich damit um? Ich habe einen Weg gefunden, in dem ich, und da schließen sich viele Kreise halt, ich habe das langsame Reisen für mich entdeckt. Nicht das atemlose Reisen, sondern das langsame. Das heißt, ich sehe halt die Zwischenräume, die Pausen vielleicht eher als ein anderer, der von Termin zu Termin geschubst wird in Reisebussen, wo man weiß, wo man aussteigen darf, wo man hier fotografieren sollte und so weiter. Ich sehe das Reisen komplett anders. Und dadurch werde ich auch konfrontiert, ja, Sie sagen es, mit der Armut, mit dem Schrecken, auch mit vielleicht mit der Verzweiflung von Menschen. Ich gehe damit um, Doppelpunkt, indem ich es annehme, indem ich es sehe, indem ich mit Menschen unweigerlich in Kontakt komme. Ich suche ja den Kontakt und ich höre zu. Und wenn Sie sagen, wie ist Ihr Hindi, sage ich gar nicht, aber dessen Deutsch ist auch gar nicht. Aber man verständigt sich auf der ganzen Welt mit Gesten, mit Mimik, mit Augen, mit Gefühlen, mit der Sprache des Herzens. Und ich verstehe einen vietnamesischen Reisbauer vielleicht besser als einen vorarlbergerischen Käsemacher, weil die Sprache ist uninteressant. Es ist das Miteinander.
Die nonverbale Kommunikation,
ganz genau. Und also erfahre ich sehr, sehr viel. Einfach auf der Straße, indem ich auf der Straße sitze, gehe, unterwegs bin, mit einem Motorrad unterwegs bin, wo ich mich hinten draufsetze und immer ein paar Rupien zahle, dass ich mitkomme oder in einem Tuk-Tuk sitze. Und ich werde mit den Schrecken dieser Welt konfrontiert. Und indem ich in Lokale gehe, die Einheimische betreiben, indem ich in Hotels wohne, die fernab von jeder Sterneklassifizierung vielleicht in 2 Sternen plus, was hier -10 vielleicht entspricht. Mhm. Das ist halt meine Art, damit umzugehen, indem ich mich darauf einlasse und nicht wegschaue, in einem verdunkelten Taxi durchs Land chauffiert werde, sondern es aktiv sehe und möglicherweise ihnen auch helfe, indem ich das, was Sie anbieten, konsumiere.
Wie viel Zeit nehmen Sie sich für so eine Reise? Weil Sie sagen, Sie machen es langsam, Sie haben da, ist ja auch wirklich etwas Schönes, wenn man viel Zeit hat. Also ich hatte zuletzt viel Zeit für Reisen, wie Sie es beschreiben, als Studentin. Das Berufsleben erlaubt einem das eher nicht.
Ich bin ja immer noch ein Student.
Ja.
Ich bin ein junger Hupfer und schaue relativ fesch aus. Also zumindest besser als damals, als ich wirklich jung war.
Kann ich absolut bestätigen. Das sieht man jetzt natürlich nicht im Podcast, aber ich kann bestätigen, dass ich einen feschen Gesprächspartner heute habe.
Gebe ich alles zu mir.
Aber wo waren wir jetzt?
Das hat mich verwirrt. Jetzt? Wir waren in aller Welt, glaube ich.
Wir waren in aller Welt, genau.
Wie nehmen Sie sich die Zeit? Wie viel Zeit brauchen Sie?
Genau, danke schön.
Ich brauche Zeit, ja. Vielleicht 5-6 Wochen bei großen Reisen, wobei ich nur die ersten 2 Tage im Hotel buche und der Rest der Reise ist improvisiert. Ist einfach so, dass ich selber nicht weiß, wo ich hinkomme. Ich muss nur den Abflugtermin wissen. Mhm. Und ja, ich gebe zu, ich bin per Flugzeug unterwegs und weiß, dass ich da hässliche Fußtritte hinterlasse. Aber anders kommt man nicht nach Hanoi. Dort geht es mit dem Rad weiter. Aber mit dem Rad hinzufahren, dazu bin ich nicht fit genug. Aber im Land selber reise ich wie die Einheimischen, mit Zug, mit Schiff, mit vielleicht mit einem Fesselballon oder mit einem Motorrad. Mhm. Und insofern bin ich, glaube ich, recht fair unterwegs.
Sie kriegen jetzt keine Frage von mir, ob das legitim ist, dass man wohin fliegt. Diese Frage würde ich Ihnen A nicht stellen und B auch Kehr kann die Projektreisen nicht mit dem Fahrrad oder mit dem Boot oder sonst wie absolvieren, weil wir ein globales Tätigkeitsfeld haben. Wir sind in Kehr Österreich alleine sind mehr als über 30 Ländern tätig. Mhm. Wir verarbeiten in erster Linie EU-Gelder, die wir über Ausschreibungen gewinnen. Und da sind wir verpflichtet, auch vor Ort zu schauen, was mit diesen Geldern natürlich passiert. Das heißt, bei allem, was wir tun, auch bei der Produktion dieses Podcasts, bei allem entsteht CO2. Das Einzige, was man tun kann, ist, dass man sich so bewusst wie möglich ist, dass es halt so ist und jeder für sich die Entscheidung trifft, wie er ganz persönlich damit umgeht. Wenn man den globalen Tourismus sich anschaut, hat man ja nicht das Gefühl, ich sage das jetzt ganz salopp und nicht wissenschaftlich, auch aus eigener Erfahrung, dass da wahnsinnig drüber nachgedacht wird, was das für einen Fußabdruck macht, wenn man eine Reise macht, oder? Teilen Sie meine Wahrnehmung?
Absolut, natürlich. Ich meine, die Explosion der Schiffsreisen allein und der Kreuzfahrten ist besorgniserregend. Man weiß ja schon gar nicht, wohin man sich wenden soll, um nicht in Sorge auszubrechen. Das war ich, entschuldige, das war der Herzschrittmacher. Nein, das war das Handy. Man weiß schon gar nicht, wo man sich hindrehen und wenden soll, ohne rot zu werden und schlechtes Gewissen zu haben. Man kann, glaube ich, in einem ganz bescheidenen, ich glaube, das haben Sie auch gerade gemeint, in einem ganz bescheidenen Kreis es richtig machen und vielleicht sogar als Mini-Vorbild für seine Nächsten in einer ganz kleinen Gruppe gelten. Ich habe zum Beispiel ich bin das Gegenteil des organisierten Reisens. Ich habe in Sri Lanka 3 Wochen bin ich herumgefahren und da war ich wirklich vor der Gewissensfrage, wie komme ich da rum in einer gewissen Zeit? Ich kann mit dem Bus fahren, aber ich sehe nur halb oder ein Drittel so viel, wenn ich motorisiert werde. Und ich bin draufgekommen, dass man gerade in Sri Lanka ein Tuk-Tuk mieten kann. Das sind diese 3-rädrigen kleinen Ameisen, die durchs Land flitzen. Und ich habe einen Tuk-Tuk-Führerschein vor Ort gemacht, war berechtigt, das zu lenken. Und dieses Tuk-Tuk war von einem Einheimischen gemietet, von einem Privatmenschen, der Geld dafür bekommen hat, nämlich von mir, dass er seinen Kredit abzahlt, um sich das leisten zu können. Also ich glaube, dass so, und da gibt es aber jetzt viele Beispiele, die ich aufzählen könnte, dass man so sehr bewusst Dinge reduzieren kann. Ein Freund von mir wurde von einem Chauffeur mit weißen Handschuhen durchs Land kutschiert in einen Mercedes dunkle Scheiben. Das ist ein Unterschied, so wie ich reise, obwohl ich ehrlich gesagt die Annehmlichkeit ganz gern auch benutzen möchte. So jung bin ich inzwischen auch nicht mehr. Aber Ich tue es ganz bewusst nicht. Es ist auch viel abenteuerlicher und ich kann mehr darüber berichten, als wenn ich im Kreisler durch Sri Lanka fahre.
Also bleiben wir kurz bei Sri Lanka. Ja. Da hat CARE eine eigene lokale Organisation, Chrysalis. Die Kollegin von dort werde ich in ein paar Wochen in diesem Podcast zu Gast haben. Da geht es vor allem darum, dass Frauen und Mädchen Bildung und Einkommen erhalten in Sri Lanka. Und in ihrem Buch, in den 66 Geschichten um die Welt, habe ich gelesen, nicht nur, dass sie den Tuk-Tuk-Führerschein gemacht haben, da musste ich wahnsinnig drüber schmunzeln, weil ich fahre selber auch, nicht ich fahre selbst, sondern ich werde im Tuk-Tuk gefahren, was ja eigentlich versicherungsrechtlich mir gar nicht erlaubt ist, muss ich an dieser Stelle auch sagen. Es ist also eigentlich etwas gar nicht so Ungefährliches, was sie machen, weil die Tuk-Tuk-Fahrer sind ja ganz schön wild. Sie haben das ja auch selber beschrieben,
stimmt,
oder?
Aber ich war ja der Tuk-Tuk-Fahrer.
Sie waren der wilde Fahrer,
ich war
oder?
Ja der, na, wild. Es ist das Prinzip des ewigen Unterwegsseins. Man darf nicht anhalten, man darf nichts anders machen. Man fährt mit 40, mehr geht dieses Fahrzeug gar nicht, dahin. Und ob man links, rechts oder umkehrt, man muss es in einem gewissen Flow-Tempo machen. Aber bloß nicht ändern die Fahrrichtung oder die Fahrintention. Denn jeder kennt jeden und es fährt komplett alles und jeder durcheinander. Sie wissen es. Aber nicht darf man abrupte Richtungsänderungen durchführen.
Deshalb, weil ich es weiß, glaube ich, dass Sie wahnsinnig abenteuerlustig sind. Weil das ist schon als zum Mitfahren. Manchmal denkt man sich, na servus, das war jetzt knapp. Aber ich konstatiere, Sie fahren sicher super selber. Mit dem Tuk-Tuk reden wir über die Wolkenmädchen in Sri Lanka.
Ja, die Bildung über der Wolkenmädchen.
Ja, vielleicht. Und darüber, dass Sie empfehlen in Ihrem Buch, dass man auf den Vis-à-vis-Berg kraxelt, weil man dort nicht nur eine bessere Sicht hat, sondern wo auch weniger Leute sind. Und ich habe vor circa 20 Jahren damals auch privat Sri Lanka bereist, bin nicht selber mit dem Tuk-Tuk gefahren. Ich wurde gefahren, aber ich konnte die Wolkenmädchen ohne jedes Problem noch auf dem ursprünglichen Berg, wo sie sind, erklimmen. Da waren nicht wahnsinnig viele Leute. Und das muss sich also massiv geändert haben. Ja. Und jetzt, 20 Jahre später, empfiehlt der Reiseschriftsteller Kraxelns auf dem Vis-à-vis-Berg, da ist weniger los. Das heißt, da ist in der Zwischenzeit gewaltig viel los, oder?
Ja. Und schauen Sie sich die Wolkenmädchen woanders an, auf Reproduktionen. Die sieht man in fast jedem Museum in Sri Lanka, in Colombo. Fotografieren Sie es dort, aber lassen Sie die Originale in Ruhe. Warum? Es sind, wie Sie wissen, relativ steile Treppen hinauf auf diesen Felsen. Und es gibt keine einzige Stufe, die frei ist, wenn man dorthin sieht, vom Vis-à-vis-Felsen. Da stehen Tausende Menschen in der Schlange, um hinaufzukommen. Ein bisschen wie der Mount Everest. Also das ist der Touristenwahnsinn. Das ist ein Overtourism, der wirklich zum Speiben ist, wenn man das sieht. Man will gar nicht Teil dessen sein. Weil wenn ich mir vorstelle, dass ich in einer Steilwand, ich weiß nicht, 250 Meter über der Erde, auf einer vollen Treppe stehe und dann kriege ich derartig Platzangst. Ja. Und da kann man nicht vor und zurück. Also ich warne in Sri Lanka diese Wolkenmädchen, die man inzwischen nicht einmal fotografieren darf, die Originalen. Da ist ein strenges Fotoverbot, da stehen Leute dort, die einen wegscheichen oder strafen. Also der Tourismus explodiert. Achtung, aber man kann es auch anders machen. Venedig ist auch ein gutes Beispiel. Sie haben es gelesen. Ich sehe Venedig vollkommen anders, als mich am Markusplatz anzustellen, um auf den Campanile zu kommen. Ich stelle mich in einer Bar am Dorso Duro und quatsch mit Müllmännern, die gerade den Müll entsorgen in einer kleinen Bar. Das ist für mich Venedig.
Absolut. Und das habe ich gemeint. Natürlich, wenn man so reist, wie Sie das tun, ist es auch ein gewisses Privileg. Es ist wahrscheinlich auch für die, die nicht viel Zeit haben und aus Asien zu uns kommen und Europa in 10 Tagen machen, auch ein wahnsinniges Privileg, dass sie das überhaupt sehen können. Also wo ich hin will, ist, dass ich mir schwer tue mit der Wertung. Man sieht zwar, dass was Übertourismus anrichtet, auf der anderen Seite kann man aber auch nicht so sein und sagen, naja gut, vor 20 Jahren waren halt nur ein paar Europäer und Nordamerikaner in Sri Lanka. Heute ist die ganze Welt in der Lage, die gehobenen Mittelschichten aus der ganzen Welt in der Lage, nach Sri Lanka zu fahren und sich die Sehenswürdigkeiten anzusehen. Das Gleiche gilt für Venedig, das Gleiche gilt für Wien. Auch wir kämpfen ja bereits mit dem Übertourismus an gar nicht wenigen Stellen. Also eigentlich hat auch der Wohlstand dazu geführt, dass heute so viele Leute reisen können. Und was schade ist, ist, dass es dort, wo es so übervoll ist, finde ich, aber das ist auch meine subjektive Meinung, hat man halt nicht mehr wahnsinnig viel davon, weil man eben eingepfercht ist, ob das jetzt das Schloss Schönbrunn ist oder die Treppe zu den Wolkenmädchen oder noch schlimmer der Mount Everest, das kann dann wirklich lebensgefährlich werden, oder?
Ja, absolut.
Was in Venedig zumindest nicht lebensgefährlich ist, wenn man das so macht.
Oder gibt es schon eigentlich richtigerweise Eintritt, um überhaupt in die Stadt zu kommen, und das ist vollkommen richtig, das ist ein Freilichtmuseum und es ist auch ein Menschenzoo, wo man einander auf die Zehen tritt und es da ist Reisen vollkommen missverständlich und eigentlich abzulehnen.
Ja, das meine ich. Das ist nicht mehr schön.
Das geht gar nicht.
Und du siehst ja dann auch keine Einheimischen mehr. Und wenn alles gleich ist, dann hat es ja auch wenig Sinn, wenn man sich von einem Punkt zum anderen bewegt. Jetzt haben Sie wirklich viele schöne Erlebnisse uns beschrieben. Haben Sie eins, das Sie am meisten überrascht hat? Ein Erlebnis? Oder das
also ich bin ja nicht nur in aller Welt unterwegs, sondern ich bin, ich reise ja auch durch mein Heimatland. Und da habe ich eine Buchreihe gefunden, Shorty to Go. Ich fahre mit meiner Vespa, aber auch nur kurze Strecken, die langen überbrücke ich natürlich auf einem Anhänger. Die Länder, die mich fast am meisten erstaunen, ist jetzt jenseits der Färöer oder ich weiß nicht, Südmarokko, ist zum Beispiel Burgenland, ist zum Beispiel Niederösterreich, ist zum Beispiel Oberösterreich. Dinge, Wien, die ich nie gewusst habe, nicht einmal in die Nähe gekommen bin, des Wissens, des Kennens, auch der Sprache, der Kulinarik. Das sind für mich echte Erlebnisse und das kann ich nur jedem empfehlen. Und das hat mit Budget und Brieftasche ja überhaupt nichts zu tun, denn ins Burgenland komme ich ja mit den Öffis sogar. Und da ist zum Beispiel der jüdische Friedhof Kobersdorf, wo ich einen Menschen getroffen habe, durch Zufall, der dort umeinander geschabt hat an Grabsteinen und der Grabinschriften entziffert. Das ist sozusagen sein Beruf, das ist sein Hobby, aber er hat es eigentlich fast zum Beruf gemacht. Und bei dem kann man zum Beispiel nachforschen lassen, wo liegt mein Opa. Und der stöbert dieses Wissen auf. Das gibt es tatsächlich in Kobersdorf getroffen. Oder ich habe den Peter Növer mit diesem wahnsinnigen Kunstprojekt getroffen in, wie heißt das, in einem winzigen Dorf am Neusiedlersee, der dort vollkommen ohne Wissen der Bevölkerung, ohne dass das irgendwer weiß, eine riesige Anlage aufgebaut hat.
Das ist eine Wundermaschine.
Der Pit, die Grube heißt das, in Breitenbrunn. So, jetzt habe ich es. Oder ich habe getroffen einen Weltcup-Skiort im Burgenland, Rettenbach, bei Bernstein. Da geht es um Grasskifahren. Und da finden alljährlich Weltcup-Rennen statt. Ich meine, allein die drei Beispiele beweisen schon, wie abenteuerlich eine Reise ins Burgenland sein kann und wie wissenswert und mit welchen Geschenken man nach Hause kommt.
Also das Gute liegt durchaus nah. Und meine Abschlussfrage...
Das sieht man ja schon bei uns,
oder? Ja,
wir sind einander
absolut
da und sind doch nette, gute Menschen.
Ja, absolut, Herr Schottenberg.
Sie ja überhaupt.
Meine Abschlussfrage wäre an Sie, wenn uns jetzt auch ein paar Jüngere zuhören und wenn man jung ist, dann reist man in der... Ich möchte das nicht verallgemeinern, aber ich kenne sehr viele junge Leute, die sehr gern reisen und unterwegs sind, weil man kann seinen Horizont erweitern, man erlebt was Neues. All das, was wir jetzt besprochen haben. Was ist Ihr Tipp? Was ist Ihr Tipp an die Jugend und auch ein bisschen in dem, weil wir haben jetzt ein extrem positives Gespräch geführt, was diese Podcast-Reihe ungemein bereichern wird, weil da geht es sehr oft um sehr heftige Themen und wirklich, wie verzweifelt man nicht an den furchtbaren Dingen, die es auf der Welt gibt und mit denen ich mich beruflich auseinandersetze. Also wenn man das jetzt die Gesamtgemengelage nimmt, was ist Ihr Tipp an die Jungen und Junggebliebenen? Wie können wir positiv reisen, was Schönes erleben und auch irgendwie auch eine positive Haltung auch zu anderen Kulturen und zur Welt uns aneignen.
Seltsamerweise, je älter ich werde, nicht desto klüger werde ich, sondern desto mehr sehe ich das Schöne in der Welt. Nicht, weil ich sehen will, sondern es fällt mir einfach immer mehr auf, wie wunderschön, wie toll unsere Welt gebaut, konstruiert ist, auch der Mensch. Und wie sehr wir es auch zerstören können. Aber ich bin nicht für die Zerstörung zuständig, ich bin für das Positive, ich bin für das Schöne in der Welt. Etwas anderes möchte ich gar nicht beschreiben. Ich glaube, dass man einem jungen Menschen... Ich würde einem jungen Menschen raten, nimm all deinen Mut zusammen, geh in die Welt hinaus und sieh das Schöne. Nimm eine Portion Courage mit ins Herz, nimm nicht viel Geld mit, fahr einfach los, riskiere Neues zu sehen, geh nicht an die nächste Hotelbar, sauf die nicht an in Kroatien in so gewissen, Matura-Feierdörfern, das bringt gar nichts, du kannst zu Hause eigentlich lieber was trinken, wenn du das unbedingt machen willst. Aber ich rate dir, sei nüchtern, geh hinaus in die Welt und erfreue dich an der Schönheit. Und dazu braucht es Mut, denn das ist gar nicht en vogue und das eigentlich würde es niemand hören, man will mehr die Action hören und als Junger. Mach's langsamer und genieß dein Leben.
Ich finde, das war ein wunderbares Schlusswort. Wir werden diesen Podcast um die Weihnachtszeit herum ausspielen in Richtung Jahresende. Ich finde, dass auch ein Podcast wie Care in Action wirklich einen Appell zum neuen Jahr ausgeben kann. Lassen Sie uns neben all den Schwierigkeiten, die wir meistern müssen, auch das Schöne in der Welt suchen. Ich finde, das ist eigentlich mein Neujahrswunsch an uns alle. Lasst uns auch das Schöne sehen und lasst es uns auch suchen. Michael Schottenberg, Sie waren ein wunderbarer Gast. Vielen Dank, es war mir eine große Ehre.
Vielen Dank, Sie waren eine zauberhafte Gastgeberin. Danke.
Danke.
Danke fürs Zuhören. Das war Care in Action, der Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager. Für nähere Informationen zu Care und unseren Projekten gehen Sie auf www.care.at. Dort erfahren Sie auch, wie Sie unsere Arbeit unterstützen können. Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von CC Real. Vielen Dank für das Engagement, das diese Gesprächsreihe ermöglicht. Bis zum nächsten Mal.